Mayfield to throw under pressure. His pass is intercepted. C.J. Mosley picks it off. The Hayes in the barn, and the Ravens are in the playoffs. Mayfield with time throws, deflected and intercepted at the 40-yard line. Jimmy Smith. Jackson throwing down the seam. He's got his rookie tight end, Andrews. He's at the 30-yard line. Jets a tackle, 20, 10, 5. Touchdown, Ravens.
Good! Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Vlog Talks. Mit mir an meiner Seite, wie immer, Manuel Alheid. Guten Tag, Manuel.
Schönen guten Abend.
Und mit mir, Nils-Lennart Zinser. Ja, Manuel, einiges passiert. Top-Cornerback Marlon Humphrey. Fangen wir doch direkt mit der wichtigsten News an. Wurde der Vertrag verlängert für die nächsten, ja, er hat einen 5-Jahres-Vertrag bekommen plus seine 2 im Rookie-Vertrag. Heißt, dass er für die nächsten 7 Jahre in Baltimore ist. Bekommt dabei, ja, stolze 98 Millionen Euro. Du als Defense-Spezialist, sag doch mal, was hältst du von dem Vertrag?
Der Vertrag ist sehr gut. Also ab der Spieler schon mal ganz arg wichtig, dass wir den natürlich behalten haben. Ich glaube, das war einer der Spieler, wo wir auf alle Fälle halten müssen, weil das eigentlich einer der konstantesten Spieler generell auf der Defense-Seite ist. Und für mich ist der jeden Cent wert. Ist der zweitbestverdienste Corner dadurch geworden. Was aber noch besser ist als nur die Verlängerung und die Zahlen im Total, ist dann doch eigentlich eher die Vertragsstrukturierung, weil die wirklich sehr, sehr gut ist. Also es ist sehr gut aufgeteilt, immer so zwischen roundabout 15 bis 17 Millionen pro Jahr verteilt schön, also wirklich schön gemacht.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Verdient natürlich auch Top Money neben Jalen Ramsey, der bestbezahlteste Cornerback der Liga. Ja, aber wie gesagt, er macht seine Plays, hat ja schon wieder gegen Washington gezeigt, dass er kein Play aufgibt, eine Tackling-Maschine ist und immer nach dem Ball geht. Ich denke, da gehen wir gleich noch drauf ein. Was bedeutet das hier für Ronnie Stanley? Stanley geht ja jetzt in sein 5. Jahr für die Baltimore Ravens, spielt ja gerade in der 5th-Year-Option, heißt, nach dem Jahr wird er verlängern müssen. Da hat man ja schon viel gehört, dass die Ravens und er sich nicht so annähern können, dass das sehr schlecht aussieht mit einer Vertragsverlängerung. Und da wurde auch schon spekuliert, dass er ein Franchise-Tag-Guy ist. Warum, glaubst du, wollen die Ravens Ronnie Stanley nicht das Geld geben?
Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt noch nicht so viel davon gehört, da weißt du schon wieder mehr wie ich. Ich denke halt, die haben noch Zeit. Geldtechnisch würde ich jetzt mal behaupten, stehen wir eigentlich gut da. Auch jetzt die nächsten Jahre, das ist jetzt nicht so dramatisch eigentlich. Ich glaube, Geld, um ihn zu verpflichten, hätten wir. Ich weiß nicht, ob sie noch ein bisschen warten wollen, wobei ich glaube, dass der Schuss nach hinten losgeht. Weil mit jeder Sekunde oder mit jedem, ja, Monat, wo die warten, wird er wahrscheinlich teurer, weil er ist der beste O-Liner, Left Tackle, momentan wahrscheinlich sogar ligaweit. Das unterstützen ja auch einige jetzt, ja, wieder jetzt von aktuellen, von diesen ersten 4 Spielen, die Stats. Obwohl er jetzt ein Spiel auch gefehlt hat, er ist der beste Left Tackle. Ich glaube, es kann nur teurer werden. Und wieso, weshalb, warum sie noch nicht verlängert haben, kann ich auch nicht sagen, komme ich nicht dahinter, ehrlich gesagt. Vielleicht hoffen sie, dass sie ihre Line auch so hinbekommen mit irgendjemand anderem noch. Aber, Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht.
Ja, ich habe mir natürlich auch schon mal Gedanken darüber gemacht. Was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass Stanley noch nicht bewiesen hat, dass er in 16 Spiele fit bleiben kann. Dass er halt immer so 2-3 Spiele hat, wo der, ja, verletzt fehlt. Wie gesagt, diese Saison ja auch schon, wie du eben sagtest, gegen Washington fehlte er wieder. Ob sie da ein bisschen abgeschreckt sind, ihm da halt das Top-Money zu geben, keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich würde sagen, gehen wir einfach direkt in die in das letzte Spiel rein gegen die Washington Redskins, das wir mit 31-17 gewonnen haben. Ja, wie immer, Manuel, kurz und knapp, mal ein kurzes, bevor wir in die Analyse gehen, wie hast du das Spiel gesehen?
Also tatsächlich, gut, ich glaube, keiner hat daran gezweifelt, dass wir es nicht gewinnen können. Es war solide heruntergespielt. Mit ein bisschen Sand im Getriebe auch noch, aber natürlich wieder besser wie gegen Kansas, wobei das jetzt nicht so schwierig war, nachdem wir gegen Kansas eigentlich auf sehr vielen Positionen, sage ich mal, Totalausfälle hatten. Ich hatte mir insgeheim ein bisschen mehr erhofft von der Defense, dass die wesentlich aggressiver zu Werke gehen. Aber darauf würde ich sagen, kommen wir jetzt dann gleich in Analyse nochmal. Aber es war ein sicherer Sieg. Was ich so als Resümee vielleicht vorab sagen würde, solche Spiele gegen solche Gegner haben wir früher verloren. Mal so als Eingang.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir direkt auch rein. Das war ein gutes Stichwort. Du sagtest Sand im Getriebe. Das passt für die Offense quasi voll rein. Man hat das Gefühl, es läuft noch nicht alles rund. Angefangen beim Quarterback, der ja dann doch viele Würfe hat, die dann doch 2-3 Yards zu weit gehen. Geht weiter dann über das Run-Game, wo dann doch der ein oder andere Block verpasst wird. Und endet quasi bei den Receivern jetzt nicht so unbedingt gegen Washington, aber dann gerade gegen Kansas mit unfassbaren Drops. Da ist immer noch ein bisschen, der Rhythmus fehlt, den wir im Vorjahr hatten. Die Dominanz, gerade der Offense-Line fehlt, die wir im letzten Jahr hatten. Wo wollen wir da anfangen? Zur Passing-Offense. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen mit der Passing-Offense zuerst weiter. Die 31. Passing-Offense der NFL zurzeit.
Puh, ja.
Und ja, da muss man nicht drum herum reden. Da sieht man, dass nicht viel Passing im Moment ist. Wie ich schon sagte, Jackson verpasst den einen oder anderen Wurf, aber es ist halt auch Jackson und der macht halt auch viele Würfe, wo du denkst, das ist ein unfassbar guter Wurf. Wie jetzt zum Beispiel der, ich weiß nicht gar nicht, wie lange er war, 20-Yard-Pass oder so auf Hollywood Brown aus dem Lauf heraus oder der Touchdown-Pass auf Mark Andrews, den er da zu seiner linken Seite rausrollt und quasi perfekt platziert.
Genau. Solche unglaubliche Würfe, ne?
Genau. Also, ich denke, da muss halt auch noch ein bisschen, ne, wir hatten die Fehler im Preseason angesprochen, die fehlenden Spiele, dass da der Rhythmus einfach noch ein bisschen fehlt. Ich hoffe ein bisschen darauf. Wir hatten es vor einem Jahr, hatten wir es auch. Da standen wir dann nicht 3 und 1, sondern 2-2. Und dann kam er so richtig ins Rollen. Ich denke, die Offense wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Und dass die Offense-Line dieses Jahr nicht so dominant ist wie letztes Jahr, da konnte man schon von ausgehen.
Genau. Also Marshall Yanda können wir nicht ersetzen. Das war auch jedem bewusst. Im Großen und Ganzen muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, wie man an das Ganze jetzt rangeht. Also wie du schon sagtest, wir waren letztes Jahr 2-2. Und zu dem Zeitpunkt, nach 4 Spielen, war eigentlich richtig Dampf in der Hütte, gerade auf der Defense-Seite, weil ja nichts funktioniert hat. Danach kamen die vielen, vielen Trades und Einkäufe. Hat sich ja stabilisiert dann. Und dann kam auch, wie du schon sagtest, die Offense ins Rollen. Immer besser. Wenn wir jetzt anfangen bei der O-Line, also ich würde sagen, sie ist nicht so schlecht, wie jetzt viele eigentlich so glauben oder sagen wir mal, wie viele Ravens-Fans jetzt sich da schon Sorgen machen, so, oh, was ist mit der Offense-Line los? Die ist eigentlich noch immer gut. Also sie ist immer noch, ein Top 7, Top 8 ist sie immer noch in der NFL momentan. Und ich glaube, sie ist besser, als es uns gerade vorkommt. Aber ich glaube, das ist einfach dieser Ersteindruck erstmal. Wir sind gerade, glaube ich, alle ein bisschen verwöhnt von den letzten Spielen aus dem letzten Jahr, wo wir überall locker 40 Punkte und uns kann eh keiner aufhalten. Ja, aus diesem Trott kommen wir ja irgendwo noch raus. Und ich denke, gerade in den ersten 5-6 Spielen ist das gerade für eine Offense-Line, wie du schon sagtest, ohne Preseason, schwierig, das zu wiederholen. Obwohl man ja da eigentlich davon ausgehen müsste, okay, es ist eigentlich nur ein O-Liner rausgefallen und wir haben eigentlich bessere Wide Receiver dazu bekommen. Aber man sieht, es klickt noch nicht so ganz. Und bei Jackson, finde ich, sieht man es ganz klar, wenn er nicht wirklich auch seine Läufe so bekommt, wie er das gern möchte, knickt er so ein bisschen ein. Also das hat man jetzt schon in jedem Spiel, glaube ich, ein bisschen gesehen. Und er muss auch mal ein bisschen über sein eigenes Selbstvertrauen kommen. So würde ich das jetzt mal nennen.
Da würde ich dir tatsächlich ein bisschen widersprechen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich denke, dass die Offense, ja, die ist zwar gut, ich würde sagen, sie ist im besseren Durchschnittsbereich, im Top 8. Da tue ich mir ein bisschen schwer. Aber was man halt auch sagt oder auch sieht im Tape, da muss man halt auch mal drauf achten, wenn man vor allen Dingen in Coaches-Filmen guckt. Es ist nicht die Offense-Line, die individuell schlecht spielt, weil sie ihre Duelle nicht gewinnen, sondern es ist einfach die Offense-Line, die einfach Kommunikationsprobleme hat. Es war jetzt auch ich kann dir nicht mehr genau sagen, welches Play das war auch ein Read-Option. Jackson hält den Ball und Fluker und Phillips blocken beide denselben Mann. So, und anstatt, dass der Phillips den Defense-Tackle nimmt und Fluker auf den Linebacker geht und der eine Defense-End, der gelesen worden ist, freigelassen wird, gehen beide auf den Defense-Tackle, der End wird gelesen und der Linebacker macht das Play. Das sind halt noch so Probleme, die ziehen sich so ein bisschen durch die Saison, diese Kommunikationsprobleme dass einfach die falschen Leute geblockt werden. Und was ich halt auch finde, was halt drastisch auffällt, dass Tyree Phillips doch sehr viel Unterstützung von Brown, von Skura bekommt und dementsprechend halt auch dann viele Pressures entkommen, weil Brown danach innen zieht und um Phillips zu helfen und dann der Slot Corner kommt und den Tackle macht oder den Sack macht. Also es sind Sachen, ist nicht das Individuelle, es ist wirklich die Kommunikation, die im Moment noch ein bisschen das Problem ist. Die Offensive Line muss ich halt auch selber finden. Und ja, ich mache mir da auch relativ wenig Sorgen, dass das im Laufe der Saison besser kommt, wenn die alle ein bisschen mehr eingespielt sind.
Das ist der Punkt, wo ich darauf hinaus wollte. Also wie gesagt, ich sehe es ja immer noch gut, auch wenn es erstmal nicht so scheint. Ich mache mir da keine Sorgen, weil wie gesagt, die Rushing Yards passen, was das angeht. Und das, obwohl wir eigentlich jetzt einige Spiele hatten, wo ich sagen muss, dass das Playcalling wirklich nicht berauschend war, auch nicht für den Run gerade gesprochen hat, was wieder kein Mensch versteht. Also deswegen, ich mache mir über die O-Line ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken. Ich hatte in den ersten zwei Spielen dachte ich es, aber jetzt, wenn ich mir nochmal einiges im Nachhinein angeschaut habe, wie du sagtest schon, individuell passt es. Deswegen ist es Absprache, da hast du auch vollkommen recht. Ich mache mir gar keine Sorgen über die O-Line, überhaupt nicht.
Tja, wie gesagt, dann würde ich sagen, haben wir das Thema auch abgehakt. Man muss halt nochmal bedenken, wir meckern hier gerade auf hohem Niveau nach einem Spiel, wo wir 31 Punkte gemacht haben.
Ja, das ist das, also, was ich meine.
Wenn man vor 3 Jahren gesagt hätte, wir hatten ein Spiel mit 31 Punkten gewonnen, 31-17, da hätte ich mich gefreut und hätte gesagt, uiuiuiui, wir sind ein dominantes Team und heute sitzen wir hier und sagen, boah, das ist noch Sand im Getriebe.
Genau, das ist der Punkt. Ich weiß noch, also ich würde sagen, von 2013 bis 2018 haben wir doch das so viele Herzinfarkte bekommen, weil wir Games mit 3 Punkten Unterschied gewonnen haben, gerade so. Das ist das, was ich meine. Wir sind gerade etwas zu verwöhnt, weil mach erstmal so viele Punkte gegen jeden Gegner. Jetzt, außer abgesehen jetzt von Kansas City, haben wir jedes Spiel viele Punkte gemacht und dominiert. Und die Gegenpunkte, die wir bekommen haben, waren oft in Crunch-Time oder ja, wo es einfach nicht mehr, es hätte nicht sein müssen, aber sie haben es halt zugelassen. Deswegen, also, und dafür, dass so viel schief geht, auch so viele Würfe, ne? Also, wie du sagst, das ist Meckern auf extrem hohem Niveau.
Ja, dann drehen wir einfach mal den Spieß um zur Defense. Und ich möchte da relativ schnell das Wort lassen, weil du da dann doch eher der Experte bist als ich. Aber ich muss, überzeug mich vom Gegenteil, aber ich bin bisher sehr enttäuscht von unserer Defense.
Okay. Nö, enttäuscht bin ich nicht. Ich bin bloß, sie sind hinter den Erwartungen momentan auch. Das würde ich mal behaupten.
Ja, genau. Die Erwartung, also ich habe mehr erwartet und...
Genau, also man, sagen wir mal so, durch die Akquisition von Campbell und Wolf hat man doch gemeint, dass eigentlich die Pass-Defense eigentlich ein bisschen besser wird, also die Rushing-Defense dann dagegen, die Pass-Rush-Defense, und das ist bisher gar nicht eingetreten. Campbell spielt wirklich hervorragend, auch der Run ist absolut unter Kontrolle, das hat man wirklich gefixt mit dem, aber der Pass-Rush hat sich um genau null verbessert. Also gar ist kein Unterschied zu letztes Jahr letzten Endes. Problem ist, wir kriegen nur durch Blitze Druck. Und bisher, das ist jetzt wieder was, das ist jetzt nach den ersten 4 Spielen recht auffällig, wir blitzen momentan, beziehungsweise dieses Jahr im Vergleich zu letzten Jahr, mit fast 14% weniger pro Spiel. Und das merkt man auch. Also je nach Spiel, das kann man jetzt genauer auseinandernehmen. Also gerade gegen Washington, wo eigentlich wahrscheinlich jeder gedacht hat, wir nehmen Haskins komplett auseinander, was ich auch gedacht habe und was auch bestimmt im Bereich des Möglichen gewesen wäre. In diesem Spiel haben wir so wenig Blitze wie letzten 2 Jahre nicht gemacht.
Also um da mal einfach ein paar, wir hatten 15 Plays, wo wir einfach 5 Spieler oder mehr zum Quarterback geschickt hatten.
Genau, 3 oder 4 Spiele und nur 15 Blitze, was bei total macht es 48 und es ist eine Blitzquote von 31%. Und dafür, dass wir normal, also letztes Jahr im Durchschnitt 54,9 halten, also 55%, extrem wenig. Also wir hatten gegen die Browns 53%, gegen die Texans 43% und gegen Kansas City, gegen die wir eigentlich hätten nicht blitzen sollen, auch wieder 53. Und jetzt gegen Washington 31. Also eigentlich hätte man meinen können, man nimmt die 31 gegen Kansas, was wahrscheinlich auch besser funktioniert hätte. Aber gut, so ist es halt. Er hat viel über den 4-Mann-Rush probiert. Und da schaut's halt einfach mau aus. Aber da hat sich auch zuletzt ja, wie gesagt, durch Campbell, es wird nicht so viel Druck aufgemacht. Judon hat eine ganz schwere Saison bisher, meines Erachtens. Hat sich jetzt gegen Washington ein bisschen zurückgekämpft, aber ist ja auch jetzt ein leichterer Gegner gewesen. Von ihm muss ganz klar mehr kommen. Ansonsten war es, würde ich sagen, die absolut richtige Entscheidung, nur den Franchise-Tag zu setzen und sich zu überlegen, ob er dann nächstes Jahr bei uns überhaupt noch spielt, was ich schade finde, weil er eigentlich ein guter Spieler ist. Und auch Jalen Ferguson ist momentan noch ein Non-Faktor, auch wenn er jetzt auch einen schönen Sack hatte, aber eine Aktion macht halt keine gute Saison bisher, von dem hatte ich mir auch mehr erwartet. Also roundabout da vorne, es ist okay gegen den Run, es ist auch noch okay über Blitze, aber natürlich nicht das, was wir alle gehofft hatten und erwartet hatten.
Ja, aber du hast schon angesprochen, Matthew Judon zurückgekämpft. Für ihn persönlich war es mit sein bestes Spiel. Hat ja 2 Sacks gehabt und 5 Quarterback-Hits. Das heißt, dass der Haskins kurz bevor er da war, den Ball noch losgeworden ist. Das ist schon, also er war bei sieben Pass-Rushes war der präsent. Was für ein für einen Edge-Rusher schon vieles. Ferguson zum Beispiel hatte einfach nur 2, 1 Sack und 1 Quarterback-Hit. Und auch Campbell war nur 2-mal kurz vorher da mit einem Quarterback-Hit. Also Judon hatte mit sein bestes Spiel diese Saison. Ich bin jetzt gespannt, was er im kommenden Spiel zeigt. Anschließen kann.
Anknüpfen kann, ja. Also man kann es auch vielleicht ein bisschen individuell sehen. Wie gesagt, dadurch, dass man eigentlich so unglaublich wenig geblitzt hat und oft durch den 4-Mann-Rush kam, kann man es natürlich noch höher bewerten. Also er hat wirklich seine individuellen Matchups auch gewonnen. Und wie gesagt, man darf ja nicht immer alles mit 6 beurteilen. Das ist eigentlich meistens sowieso die schlechtere Variante. Eigentlich sind ja Hits und Hurry ist eigentlich viel wichtiger. Letzten Endes die Pressure insgesamt. Und das war ein gutes Spiel, keine Frage, wie gesagt. Sind zurückgekommen. Aber die ersten 3 Spiele gegen Texas war es auch okay, aber im Großen und Ganzen ist es halt vielleicht, ja, es ist einfach unter den Erwartungen. Es ist einfach so.
Ja, letztendlich aber auch, wenn man es jetzt mal ganz grob sehen möchte, auch nur 10 Punkte zugelassen. Diese 7 Punkte, die kamen dann halt wirklich in Garbage Time.
Genau.
Nachdem die Ravens dann RG3 aufs Feld gebracht haben, wo der sich mal dachte, ich werfe einen YOLO-Pass, einfach mal die Linie runter. Das muss man halt, also in meinen Augen muss man das halt nochmal ein bisschen ausklammern. Natürlich ist das nicht schön, keine Frage, aber man sollte das jetzt auch nicht überbewerten, diese 7 Punkte, die wir da noch bekommen haben.
Nö, eigentlich wäre das ein 31-10 gewesen und wahrscheinlich ein Spiel unter 300 Yards, Total Yards vom Gegner, aber sie haben es halt zugelassen und ja, es gibt sicherlich Coaches, ein Bill Belichick, der kämpft bis zum Schluss mit der Top-Garde und will alles versuchen. Ne? Ich meine, der Touchdown kam ja dann gegen den Top-Receiver von Washington und wir hatten eigentlich einen Practice-Squad-Spieler dagegen gestellt letzten Endes. Also ja, ist nicht weiter dramatisch. Das Spiel war eigentlich nie gefährdet und es war auch sicher. Die Secondary passt im Prinzip auch. Also da hat sich ja auch nicht viel geändert letzten Endes. Der Sean Elliott hat eine unglaubliche Range. Der kommt von links nach rechts, ist ein ultra harter Hitter, genauso wie wir das ja gedacht haben und wussten eigentlich letzten Endes. Ich glaube, der spielt auch genau so, wie man es von ihm erwartet hat. Patrick Queen, das Tackling-Monster momentan, arbeitet gegen den Lauf sehr gut. Auch hatte ja auch wieder ein Monsterspiel. Aber was die Coverage angeht und die Kommunikation auch, da merkt man halt, ihm fehlen auch die 4 Spiele, gerade ihm als Rookie. Da muss noch einiges passieren. Das hast du hundertprozentig genauso gesehen.
Genau. Also in Coverage merkt man schon, dass er da noch ein bisschen Tribut zahlt. Aber ich finde, für einen Rookie ist das vollkommen in Ordnung. Die Zeit sollte er bekommen. Da würde ihm jetzt keiner den Hals umdrehen. Zu Secondary muss man auch nicht viel sagen. Was mich ein bisschen überrascht, ist, dass Anthony Everett so viel Zeit bekommt. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, nach dem Auswahl von Tyvon Young lassen sie Jimmy Smith wieder auf Outside Corner spielen und dann Marcus Peters und Marlon Humphrey im Slot. Aber ist nicht so. Anthony Everett ist tatsächlich der Cornerback Nummer 2. Während sie mit Jimmy Smith da ein bisschen rumrotieren. Meistens sieht man ihn in den Tight End covern. Aber man muss auch kein Football-Experte sein, um zu sehen, dass Teams natürlich immer auf Everett gehen. Und weg von Humphrey und Peters.
Genau. Ist ja auch, macht ja, wird ja jeder machen, ne? Das ist ja die logische Schlussfolgerung. Wobei ist auch für ihn, ich glaube, dass er auch dadurch nur besser werden kann letzten Endes. Und ja, also er spielt jetzt nicht so schlecht. Das ist definitiv nicht der Fall.
Genau. Ja, dann hatten wir ja schon im News-Segment angesprochen, den Fumble von Humphrey. So, jetzt fiel kurz der Name. das war jetzt schon der zweite Fumble, wo man einfach sagt, da sieht man, dass Humphrey einfach nie ein Play aufgibt. Zum einen, gegen Houston, wo er dann den Ball aus der Pocket rausschlägt oder aus der Pocket rausschlägt und jetzt, wo er den dann nochmal rauszieht, während er das Tackling macht. Das sind schon Game-Changer-Moments und wie gesagt.
Ja, also daran, genau, und da, das sind auch solche Sachen, also die Turnovers sind mir absolut führend mit, ist auch vollkommen in Ordnung. Wie du schon gesagt hast, die Punkte pro Spiel sind wir auch führend mit. Es ist alles noch im Bereich des Möglichen. Und was man auch jetzt nicht unterschätzen darf, um nochmal darauf zurückzukommen, für die Defense, sie stehen doch wacker viel, viel, viel öfters momentan auf dem Feld und in viel längerer Zeit, als sie das jetzt vielleicht seit letztes Jahr ab Spiel 5 gewohnt waren. Weil die Offense doch nicht annähernd an diesen Zeiten rankommt, die wo wir letztes Jahr hatten.
Also, um da mal ein paar Zahlen zu nennen, wir hatten jetzt im Spiel gegen die Washington Redskins 29 Minuten und 22 Sekunden den Ball. Und die Washington Redskins hatten 30 Minuten und 38 Sekunden den Ball. Ist zwar sehr ausgeglichen, aber man merkt schon, dass da ein deutlicher Unterschied ist. Im letzten Jahr waren es halt schon wirklich 6, 7, 8, ja, teilweise auch 9 Minuten, wo die Ravens länger den Ball hatten. Und gerade in der ersten Halbzeit war es ganz fatal, da hatten sie nur 11 Minuten den Ball, während Washington 19 Minuten den Ball hatte. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ist ein ungewohnter Stil für die Ravens. Und nochmal, wir sind Woche 4. Groovt sich alles noch ein bisschen ein. Jetzt kommt das nächste Spiel. Wird ein schwieriges Spiel. Und ich würde sagen, wir schließen Washington ab und gehen direkt zum Spiel gegen die Bengals. Division-Duell. Joe Burrow zum ersten Mal. Die Ravens haben einen guten Rekord gegen Rookie-Quarterbacks. Glaubst du, dass wir mit unserem Blitzing-Style in der Defense, mit diesen, ja, ich sag jetzt mal, man kann nicht genau vorhersehen, was die Ravens machen, das ein oder andere Mal Joe Burrow verwirren können, oder wird er seine gute Blitz-Statistik weiter fortführen können?
Gut, es ist jetzt die Frage halt, wie der Gameplan läuft. Also wenn mich vor Washington jemand gefragt hätte, was passiert, hätte ich ja auch gesagt, der wird um sein Leben rennen müssen, aber genau das ist ja nicht passiert letzten Endes. Ich würde behaupten, dass wir trotzdem wieder zurückziehen zu dem vielen Blitzen, weil es einfach ein Rookie-Quarterback einfach ist. Sollte man immer ausnutzen. Die Offense-Line ist nicht berauschend von den Bengals, das ist Faktor. Burrow macht es super. Ich meine, er hat jetzt 3 Spiele mit über 300 Yards, jedes Mal Pass-Yards gemacht. Das ist absolut richtig gut, wie gesagt, vor allem bei der O-Line, die nicht sehr stabil ist. Ich hoffe, dass Wink wieder viel Blitze macht und ihn dementsprechend verwirren kann. Die Frage wird halt sein, de facto ist es so, dass Burrow dieses Jahr bisher nicht wirklich weite Pässe hat. Also ich glaube, der weiteste Pass war ein Screen über 32 Yards oder 34 Yards. Ansonsten haben die nur die Intermediate Routes bis 15 bis 20 Yards. Mehr kommt da nicht rüber. Selbst AJ Green hatte, sein weitester Empfang war 17 Yards oder 18 Yards. Also es kommt nichts Tiefes an. Und da sehe ich halt eher dann die Problematik, wenn er eben nicht tief wirft, logischerweise gegen den Blitz, schneller Wurf, kommt schneller raus. Da habe ich halt dann eben Sorgen, was Queen und Konsorten dann machen. Also gerade wenn sie ihn da als Opfer auswählen, kann es ganz schön hässlich werden hier und da.
Ja, und gerade ja, gegen Kansas haben wir ja gesehen, was das ausmacht, wenn die Teams anfangen, Screens und so gegen die Ravens zu spielen. Das war ja teilweise ganz schön fatal. Und wenn sie dann noch Misdirection reinpacken, dann waren wir oft auf dem falschen Fuß unterwegs und deutliche Unterzahl. Und auch das Football-Team konnte ja auch mit dem ein oder anderen Screen schon viele Yards machen. Das ist so etwas, was mir echt Sorgen bereitet.
Genau.
Gerade weil wir so aggressiv sind, werden Teams immer mehr auf Screens zurückgreifen. Und ja, es wird ein spannendes Matchup. Ich denke, und das meine ich jetzt voller Respekt, dass mit den Bengals sowohl die O-Line als auch die D-Line die schlechteste ist, auf die wir bisher getroffen sind.
Ja.
Ich denke, dass die vier Mannschaften, die wir vorher begegnet sind, sowohl in der D-Line als auch in der O-Line besser bestückt waren. Und da bin ich mal gespannt, was dann der Pass Rush machen kann.
Genau, also weil das jetzt gerade ist ein super Einwurf gerade. Man muss einfach mal sagen, wir haben gegen die Browns, gegen eine Wahnsinns-D-Line gespielt, die jetzt auch ganz oben mitmischen, was Defense angeht.
Und Texas. Auch jetzt eine Top 3, Offense. Top 5 Offense-Line stellen.
Genau, also das muss man einfach mal sehen und wir haben die wirklich gefaltet. Ne? Das ist einfach so. Dann Texas auch, hat auch eine gute D-Line. Ne? Die O-Line, gut, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, die ist nicht berauschend, aber die D-Line ist wirklich mit individuell guten Spielern. Kansas City Defense Line ist auch super dabei dieses Jahr. Und über Washington D-Line brauchen wir uns eigentlich auch nicht groß unterhalten. Gut, jetzt war Chase Young war jetzt verletzt und nicht dabei. Das war bestimmt gut für uns, würde ich mal sagen, weil auch Stanley nicht da war. Aber trotzdem, die haben in dieser D-Line sind fünf First-Rounder drin. Das muss man sich einfach mal vorstellen, was da für eine Qualität in dieser D-Line drin ist. Und wie du so sagst, da kommt jetzt auf alle Fälle was viel, viel Schwächeres.
Ja. Dementsprechend mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Ist falsch, weil Joe Burrow...
Genau, er ist gut. Der spielt richtig gut.
Rookie. Ja. Genau. Aber letztendlich sollte in unserer Defense so viel Qualität sein, dass die Waffen gedeckt werden können, dass das Run-Game unterbunden werden kann, dass Joe Mixon halt auch relativ wenig Schaden anrichten sollte. Das Einzige, wo ich mir halt in dem Matchup Sorgen mache, sind die Screens.
Genau.
Wenn sie das dann mal spielen, dass dann auch Joe Mixon mal Zeit bekommt und Platz bekommt. Und dann kann es hässlich werden.
Aber auch da sage ich, also wie gesagt, Blitze wieder hochfahren, viel in Press-Coverage spielen, weil wie gesagt, tief geht eh nicht viel und wenn du pressen tust, kannst du auch eher mal ein Screen, weil du ja mehr bekämpfen, weil du ja merkst, okay, der blockt mich gleich, wie auch immer. Das ist ein bisschen was anderes dann. Und dann würde ich sagen, läuft es auf der Defense-Seite.
Ja, drehen wir den Spieß nochmal um. Offense der Ravens gegen die Defense der Bengals. Ja, ich hatte es ja eben schon angedeutet, auch da denke ich, ist das die schwächste D-Line, die wir begegnen. Nochmal, ich meine das hier mit vollem Respekt. Natürlich ist es keine schlechte D-Line, aber im Vergleich zu den vier, die wir vorher gesehen haben, ist es halt einfach in der Qualität am schlechtesten. Dann haben sie auch noch zwei, drei Verletzte. Ja, also eigentlich sollte das für die Offense gerade an der Line of Scrimmage ein Duell sein, was sie gewinnen sollen, könnten und sollten, damit wir unser Run-Game wieder aufbauen. Weil gerade die Secondary der Bengals finde ich persönlich nicht schlecht. Der Safety Bates spielt mit einer der besten Seasons unter den Safeties in der ganzen NFL. Ich weiß, man kann nicht immer viel auf die Grades von PFF geben, aber da ist er der bestgegradeste Safety in der NFL zurzeit. Und ja, wie gesagt, ich bin einfach gespannt auf die Offense, dass sie jetzt mal das Run-Game wieder so dominant gestalten können, dass sie die Zeit nochmal kontrollieren können und dann auch mit einem gut spielen oder gut klappenden Run-Game wieder mehr ins Play-Action-Passspiel reingehen können und dann halt auch mal mehr durch die Luft Schaden anrichten können.
Genau, also das Run-Game wird der Knackpunkt sein. Also wir müssen gegen sie rennen, das ist definitiv und es ist auch möglich. Und dadurch machst du halt erst Räume auf, ne? Das ist eine ganz klare Geschichte. Man muss auch sagen, sie verteidigen bisher unsere Offense gut, also egal wer, das haben bisher alle richtig gut gemacht und sie zeigen auch jedes Mal andere Formationen. Das ist sehr interessant, wie wir momentan verteidigt werden. Ich denke mal, da werden auch mir noch unsere Coaches einiges an Gehirnschmalz reinstecken, dass sie noch was ändern. Ja, Run-Game muss aber laufen. Ich glaube, das ist noch viel wichtiger als letztes Jahr. Das muss einfach funktionieren.
Bevor wir das Interview haben mit unserem Gast von dem German Jungle, noch eine kleine Breaking News tatsächlich. Die Ravens haben Geno Stone entlassen, den Safety, den Siebtrunden-Pick. Wo ich, ja, doch, nachdem ich das Tape von ihm gesehen hatte, dann doch ein bisschen Feuer und Flamme war, den mal zu sehen, weil er eigentlich kein schlechter Spieler war. Ja, Manuel, was bedeutet das? Also jetzt ist ein Roster-Spot frei. Kommt da wer? Kommt da noch ein Trade? Oder was glaubst du?
Ja. Also es ist mit Sicherheit was im Anflug. Wie gesagt, es kam jetzt vorhin erst rein. Ich mache mir jetzt, wie gesagt, keine Sorgen. Ich denke, dass er auf die Practice Squad kommen wird, wenn er das Waiver-Wire durchlaufen ist, weil ich nicht vermute, dass ihn jemand aufpicken wird, meine Meinung. Sie machen es nicht umsonst. Sie wollen Platz schaffen. Was kann kommen? Gut, Trade. Da kommen wir vielleicht erstmal noch später dann, wenn wir die Zuschauerfragen dann haben drauf. Kann natürlich sein, oder halt eben, dass irgendwelche Veteranen noch aufgelesen werden, also ein gut bekannter Carr, Brandon Carr, der noch bis letztes Jahr bei uns war, oder wer auch immer.
Tja, dann gehen wir doch am besten in das Interview mit Stephen Fox von den German Jungle, von den Cincinnati Bengals und ja, viel Spaß. Ja, wir haben jetzt einen von den Cincinnati Bengals hier. Ich sage jetzt mal einen Experten und natürlich auch ein großer Fan von den Cincinnati Bengals. Stephen Fox von dem German Jungle ist jetzt hier im Podcast. Guten Abend, Stephen.
Eine wunderschöne gute Tageszeit.
Ja, schön, dass du zu uns gekommen bist. Allererste und wichtigste Frage ist natürlich, wie geht es dir als Fan, als Mensch?
Ich komme soweit nicht lauter meckern als sonst auch und vor allem als Fan gerade happy, weil so langsam läuft, der erste Sieg ist drin und es geht in die richtige Richtung.
Ja, du hast den ersten Sieg angesprochen, da kommen wir dann auch direkt zur wichtigsten Personalie wahrscheinlich am Sonntag. Wir treffen zum ersten Mal auf Quarterback Joe Burrow, wahrscheinlich in naher Zukunft wird das auch häufiger passieren. aus eurer Sicht natürlich hoffentlich für die nächsten 15 Jahre. Wie seht ihr so die Spiele von Joe Burrow, die ersten vier?
Also er war ungefühlt, war er 3/4 ein Rookie. Danach sah er aus wie ein Vet. Also dieser klassische Eyeball-Test, das sticht wirklich raus. Also er ist die Ruhe selbst, gerade wenn man es mit einem Andy Dalton der Vorsaison vergleicht, der ja teilweise sehr, sehr panisch agiert hat, hinter einer extrem löchrigen O-Line, wie sie auch noch immer so ist. Aber er schlägt sich gut, er macht sein Ding, er findet seine Receiver. Bei Deep Passes gibt es noch ein bisschen Abstimmungsprobleme, aber wir könnten nicht glücklicher sein.
Ja, und wenn man jetzt so die Offense im Allgemeinen betrachtet.
Ja, die Offense, die
ersten. Auch mit dem,
achso, Entschuldigung.
Auch mit dem Calling meine ich jetzt.
Steven? Ja, okay, sorry, ich habe nämlich nichts mehr gehört weiter.
Achso. Ja, wegen dem mit eurem OC jetzt.
Bei uns Playcalling macht ja noch immer Zach Taylor, also Callahan als OC, plant zwar viel mit, aber die Plays callt trotzdem Taylor. Wir waren ein bisschen verärgert die ersten drei Spiele, weil es sehr berechenbares Playcalling war, also Pass on one, Run on two, gefühlt jedes Mal. Das war in den zweiten Hälften immer besser mit den Adjustments, aber jetzt gegen die Jaguars war es auf jeden Fall um Welten besser und auch die Execution auf dem Platz war viel, viel besser.
Ja, ich meine, es ist ja auch noch ein relativ junger Headcoach, geht ja jetzt in seine zweite Saison, wenn mich jetzt nicht alles irrt. Wechseln wir mal die Seite des Balles zu eurer Defense. Jetzt mal so grob, was ist das Prunkstück eurer Defense und was bereitet dir als Fan oder auch als Experte da Kopfschmerzen?
Das ist in diesem Fall sogar identisch. Weil eigentlich, wir sind in die Season gegangen mit, ja, die D-Line, die trägt die Defense, das wird bärenstark. Dann hat sich Atkins verletzt, es ist auch fraglich, ob er jetzt am Sonntag spielen kann. Daniels, der Neuzugang aus Green Bay, auch verletzt. Das heißt, die Luft wird dünn und wir haben wieder diese Run-Stopping-Probleme, die wir auch letztes Jahr schon hatten. Und gerade gegen euch kann es halt sehr, sehr böse ausgehen.
Ja, und wie machen sich eure Rookie-Linebacker? Ihr habt ja auch da zwei Starten, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre.
Also Starting-Linebackers haben wir momentan eigentlich immer zwei auf dem Platz, weil eigentlich der Nickel unsere Base ist. Ist einmal Josh Bynes, den kennt ihr ja noch. Und, und dann ist es jetzt Wilson, der rutscht so langsam rein, weil Brett momentan immer noch die Starting-Position hat. Aber Wilson ist da am nächsten dran. Der sieht auch von Spiel zu Spiel mehr Snaps, hat auch schon eine Interception. Er wird mit jedem Spiel besser und ja, ich denke mal, spätestens Mitte der Season ist er voller Starter und da werden wir auch wieder mehr mit drei Linebackern auf dem Platz stehen, gerade weil er auch covern kann. Ja, und Davis Gaither ist noch ein bisschen so am Finden der Position. Das ist ja so ein ganz merkwürdiger Hybride, quasi fast aus Safety und Edge Rusher. Da haben wir noch nicht so ganz seine richtige Rolle gefunden. Aber gegen Jackson kann ich mir vorstellen, dass er da eine Sonderaufgabe bekommt. Und Marcus Bailey, Late-Round-Pick. Da, wenn er gesund bleibt, kann ich mir vorstellen, dass er in 3 Jahren der Beste von den dreien ist. Aber der muss halt auch gesund bleiben und ist ein Aufholpotenzial, das er beweisen muss.
Wie sieht denn da bei euch Secondary aus? Sagst du, ja, der sollten eigentlich die Receiver der Ravens unter Kontrolle kriegen oder hast du aber auch Schmerzen?
Die Secondary ist absolut solide. Wir haben es, also Jackson ist wieder auf Kurs, der zeigt sich wieder in der alten Form. Letztes Jahr hat er ja noch mit Verletzung gespielt. Jesse Bates spielt eine Wahnsinnssaison, macht ein Play nach dem anderen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass ihr euch über den ziemlich ärgern werdet ein paar Mal. Ja, die andere Cornerback-Position ist mehr so ein Thema. Da haben jetzt zum einen mal Sims und zum anderen auch, jetzt komme ich auf den Namen nicht, Darius Phillips, haben da jetzt sich ein bisschen abgewechselt. Jetzt Phillips ist ins Slot gerutscht, weil ja Alexander, auch Neuzugang aus Minnesota, ja auch verletzt ausgefallen ist. Der ist auch noch fraglich. Also die zweite Cornerback-Position ist wahrscheinlich die Schwachstelle, auf die ihr gehen werdet.
Tja, das sollte man dann den Coaches von den Ravens auf jeden Fall geben. Ja,
ich denke, das wissen sie schon.
Es wird ein spannendes Spiel. Das ist ein Division-Duell. Das war auch schon letzte Saison so, dass die Spiele immer spannend sind, egal ob gegen die Browns, gegen die Steelers oder eher gegen die Bengals. Ich freue mich super auf das Duell Joe Burrow gegen Patrick Queen, die ehemaligen Teamkollegen. Ja, was ist denn dein Tipp?
Oh, ich hasse ja Tippen. So gern wir euch auch in die Suppe spucken, also ich glaube, ihr kommt einen Ticken zu früh für uns. Da bin ich ganz ehrlich, also es wird wir werden verlieren, glaube ich, aber es wird ein High-Scoring-Game werden. Also das wird sowas so, keine Ahnung, 34, 28, irgendwas in die Richtung, denke ich mal.
Also das wäre auf jeden Fall ein schönes Spiel. Viele Punkte. Ja, ja. Dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Lieben gerne.
Und ja, viel Spaß am Tag. Und vielleicht hört man sich ja im Laufe der Saison noch ein zweites Mal im nächsten Matchup. Und bis dahin, bleibt gesund, bleibt ihr gesund. Und ja, habt einen schönen Abend noch. Ciao. Genau.
Also, ciao.
So. Und bevor wir die Folge hier abschließen wollen, haben wir natürlich noch zu einem kleinen Mailback aufgerufen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Da sind wir natürlich überall vertreten. Falls ihr uns noch nicht folgt, macht es sofort. The German Vlog. Da findet ihr uns. Haben uns viele Fragen erreicht. Das freut uns. Die werden wir jetzt alle nacheinander abarbeiten und falls ihr danach noch Fragen haben solltet, schreibt uns gerne, dann nehmen wir das mit auf. Und wir fangen an mit, werden wir noch einen Pass-Rusher holen, per Trade holen? Und dazu würde ich auch ganz gerne die nächste Frage von Frank Klaassen hinzubringen, der gesagt hat, inwiefern schmerzt es, dass wir Za'Darius Smith gehen lassen haben, der gerade als Pass-Rusher bei den Packers auftrumpft. Viele Ravens-Fans haben ja gelacht, als Green Bay ihn für 16 Millionen pro Jahr verpflichtet hatte. Inzwischen wäre er jeden Penny wert. Manuel, das ist eine Frage für dich.
Das ist, ich glaube, besser kann man es gar nicht ausdrücken. Ich weiß nicht, wie oft ich in letzter Zeit auch an Darius gedacht habe oder wenn ich ihn spielen sehe. Besser kann man es nicht ausdrücken. Ich meine, dass er so gut spielt, in Green Bay, in dem System, glaube ich, haben du nicht, auch nicht erwartet, dass es ein guter Spieler war. Stand immer außer Frage. Und jetzt, wenn man den Vertrag jetzt gerade anschaut, den er dann letztes Jahr am Anfang des Jahres unterschrieben hat, es ist richtig. Also im Prinzip dafür, was er gerade abruft, ist es ein Peanuts-Vertrag, wenn man es mal vergleicht. Und es ist wohl wirklich schmerzvoll, dass er nicht da ist. Auf der anderen Seite haben wir dadurch wiederum andere verpflichten können, sei es ein Marcus Peters. Das Geld musste ja auch irgendwo herkommen, letzten Endes. Aber es schmerzt und das ist bis heute noch nicht aufgefangen, der Verlust von ihm.
Ja, also da kann ich mich nur anschließen. Ich dachte auch damals, dass die 16 Millionen zu viel für ihn gewesen waren. Das hat mich dann doch sehr an Pernell McPhee erinnert, der dann auch von den Chicago Bears einen Zahltag bekommen hat und danach im Niemandsland versunken ist. Für ihn freut es mich, dass er so auftrumpft. Im Nachhinein kann man natürlich sagen, haben die Ravens einen Fehler gemacht. Gut.
Genau.
Wir müssen nach vorne gucken. Gehen wir auf die nächste Frage und das ist von Björn Marx.
Warte. Es ging noch darum, ob wir uns noch einen Pass-Rusher per Trade holen. Das war die erste Frage noch. Du hast zwei Fragen vorgelesen.
Oh, ja.
Vom Prinzip würde ich sagen und auch von der Aggressivität von De Costa würde ich sagen, ja, er holt sich noch jemanden. Ich glaube, er ist noch nicht, zeigt sich, dass wir ein paar Schwachstellen haben und ich glaube auch, dass er eigentlich nicht zufrieden und nicht, dass wir nicht fertig sind mit dem Ganzen. Das Ding ist nur das, man muss jetzt einfach mal schauen, wer ist auf dem Markt, was ist möglich mit unserem Geld, was wir haben, was gar nicht so schlecht ist, roundabout 13 Millionen, je nachdem, was mit Earl Thomas seinem Vertrag noch passiert, sind wir schon im schlechtesten Falle bei 9 oder bei 8 Millionen. Also man kann schon ein bisschen was machen. Allerdings, dass man sich jetzt von irgendwo einen Top-Pass-Rusher tradet, ist unwahrscheinlich, weil die alle mehr verdienen eigentlich. So, dann ist die Frage, man schaut bei den normalerweise bei den Mannschaften, die schlecht dastehen und bei keinen der Mannschaften, die momentan schlecht dastehen, finde ich, ist irgendjemand da, wo du sagst, okay, dafür gibst du was her. Also ein Draftpick oder sonstiges, ein höheres, das ist eigentlich keiner wert. Einzig, wo ich momentan immer noch so dran denke, ist von Washington ist, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Kerrigan. Genau, Ryan Kerrigan, der in seinem letzten Jahr jetzt spielt bei denen, von seinem Vertrag, den er hat, wo schon öfters mal die Gerüchte aufgekocht sind, ob er vielleicht mal zu uns kommt. Der wäre vielleicht sicherlich eine Möglichkeit. Ansonsten, also ich sehe jetzt, ich habe mir wirklich die Rosters mal durchgeschaut, wer wo wie was spielt unter was für Vertragssituation. Und ich sehe da eigentlich momentan keinen, wo du sagst, den holst du und gibst einen Zweit- oder Drittrunden-Pick für her, weil es eigentlich fast auch nur ältere gestandene Passwasher dann über 30 sind, wo dann eigentlich noch frei werden. Auch was geldtechnisch funktionieren würde.
Ja, also ich denke auch, dass ist definitiv eine Möglichkeit ist, dass wir uns noch einen Pass-Rusher per Trade holen. Ich gehe aber auch davon aus, dass wir uns da noch gedulden werden müssen. Das Trade-Fenster ist ja bis Woche 8 offen. Was ich mir halt wirklich vorstellen kann, ist, dass ich sage jetzt mal als Beispiel so ein Atlanta Falcons dann 1-5 stehen und sagen, gut, wir haben die Saison verkackt. Wir werden einen kleinen Rebuild starten und dazu werden die Spieler, die altgestandenen Spieler, dann noch getradet für, ich sage jetzt mal, einen Viertrundenpick, so wie wir es letztes Jahr mit Marcus Peters zu der Zeit gemacht haben, wo die Rams ja auch gesagt haben, gut, dann machen wir so einen soften Rebuild, die Saison ist gelaufen. Ob man da vielleicht noch irgendwie ja, jemanden bekommt, aber wie gesagt, Stand jetzt sind die Möglichkeiten da sehr, sehr gering, außer man holt einen Blockbuster-Trade raus und die Ravens sind dafür bekannt, dass sie Draftkapital lieben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt ein Blockbuster-Trade kommt.
Ja, vor allem, wie gesagt, du musst immer schauen, was für ein System, was kannst du für einen Spieler holen, in dein System reinholen. Das ist halt immer so eine Sache. Ich meine, jetzt, weil du jetzt sagst, Atlanta Falcons, da von der ganzen Truppe, Dante Fowler, ne, zum Beispiel, aber der ist auch in einem viel zu hoch dotierten Vertrag momentan drin. Ich sehe das gerade momentan als sehr schwierig an.
Tja, kommen wir zur nächsten Frage jetzt aber. Und zwar von Björn Marx. Sie geht nämlich auch an die Position und ist Jalen Ferguson die Lösung für die Zukunft? Zwei Saisons bis zum letzten Spiel absolut blass.
Ich würde sagen, nachdem er letztes Jahr eigentlich so viel gespielt hat, und eigentlich auch wirklich im Großen und Ganzen positiv überrascht hat, glaube ich, ist es bisher wirklich blass. Auch seine Snap-Zahlen sind unglaublich gering. Rangiert er meistens so in der 20 bis 23 Snaps-Range und das ist schon wenig. Also vor allem McPhee, der jetzt ein Jahr älter ist, hat mehr Snaps als er. Und das finde ich schon ein bisschen, was heißt bedenklich. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Sicher Atias Bowser einige Snaps mehr. Und momentan sehe ich eigentlich tatsächlich Bowser als denjenigen, den man, würde ich sagen, mit einem guten Deal weiterverpflichten sollte. Und Ferguson, gut, ist im zweiten Jahr, warten wir noch ab, wie es sich jetzt entwickelt. Es sind noch einige Spiele. Und wenn man bedenkt, wie viele Spieler es im dritten oder im vierten Jahr ihren Breakout hatten.
Ich wollte gerade sagen, die
muss man noch wirklich Zeit geben.
Die Ravens sind ja auch irgendwie ein Phänomen dafür, dass die Pass-Rusher oder die Edge-Rusher ja gerade in ihrem Contract-Year dann eine Explosion haben. Das war mit Pernell McPhee so, das war mit Matthew Jude und so. Und ja, da muss man jetzt einfach mal abwarten. Ist noch jung, hat noch Zeit zum Lernen, aber sollte so langsam auch mal Step Forward machen. Dann, was bereitet die meisten Kopfschmerzen? Bengals D-Line oder Joe Burrow? Ich denke, die Frage haben wir schon beantwortet. Eben, wir sehen die Bengals D-Line nicht ganz so stark an, aber Joe Burrow spielt nicht wie ein Rookie, der spielt ja schon auf seinem sehr, sehr hohen Level. Und ja, da mache ich mir ein bisschen, da habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen.
Genau, also viel mehr wie gegenüber der D-Line, die ja auch ein bisschen angeschlagen ist, verletzungstechnisch.
Genau. Dann die letzte Frage, warum? Und die kam tatsächlich ein bisschen häufiger mit den Wide Receivern. Ist Brown eine wahre Nummer 1? Ist Boykin zu viel mit Blocking beschäftigt, anstatt Bälle zu fangen? Oder fällt er vielleicht einfach dem System zum Opfer? Da können wir dann halt auch wirklich dann noch von Eric Glasel die Frage hinzutun. Hollywood kommt nicht so recht in Tritt. Boykin und die Rookies sind okay, aber nicht überragend. Wo seht ihr der Kern des schwächenden Passspiels? Jacksons Würfe oder brauchen die Ravens einen Go-To-Guy im Wide Receiver-Korb? Ich denke, die Frage haben wir auch schon beantwortet, eben in Nachbetrachtung. Es ist halt noch Sand im Getriebe. Es ist immer, wir haben ein bisschen das Play-Design, was noch ein bisschen schwächelt. Es sind halt die Würfe von Jackson, die ja dann doch teilweise ihr Ziel verfehlen. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass Hollywood Brown bei vielen, vielen Routen Separation hat, wo er 1-2 Yards vor seinem Gegenspieler ist. Aber die Connection zu Jackson einfach noch nicht da ist.
Genau. Und man muss sagen, dass er eigentlich der Einzige ist, der dann wirklich auch mal über den Safety noch gedeckt wird, zusätzlich als über eine Doppeldeckung. Das ist einfach so. Und wenn jetzt ja vom letzten Spiel ein, zwei Pässe, die lang auf ihn angekommen werden, würden wir da, glaube ich, gerade gar nicht drüber reden, weil dann hätte er so viele Yards schon dieses Jahr, dass es da gar nichts zu diskutieren drüber
gibt. Und er hatte ja trotzdem ein 100-Yard-Game.
Genau, also deswegen, und im ersten Spiel gegen Browns war es genauso. Also Hollywood ist vollkommen in der Spur, mache ich mir gar keine Sorgen drum. Was Boykin angeht, es ist sehr gut gefragt, ob er ein Opfer des Systems ist. Also mit Sicherheit ist er durch seinen Körperbau prädestiniert zum Blocken, das was er auch wirklich sehr gut macht. Nur ist es, glaube ich, eher so, er wird ein bisschen falsch eingesetzt auch.
Ja, da bin ich definitiv bei dir. Natürlich ist er viel zum Blocking eingesetzt, aber man sieht ihn diese Saison schon häufiger als letzte Saison. Das kann man natürlich auch
so. Das so. Definitiv, genau. Und die Rookies finde ich bisher für die Draft-Pick, also die Draft-Runden, wo sie geholt worden sind, bin ich voll überzeugt von, weil sie haben beide Einsatzzeit. Und ich sage nur, ein Jalen Scott oder sonstige Konsorten, die wir gedraftet haben in der dritten, vierten, fünften Runde, die haben teilweise nie das Feld gesehen. Und deswegen, ich bin absolut positiv überrascht von den Rookies bisher auch.
Genau, dann die nächste Frage kam nochmal von Frank Carsten. Wie seht ihr derzeit das Kräfteverhältnis in der AFC North? Möchtest du, soll ich?
Mach du.
Ich denke, der Rekord sagt so einiges. Die Steelers stehen 3-0 nach der unerwarteten Bye-Week. Die Browns kommen aus einem unfassbar guten Spiel gegen die Cowboys, stehen jetzt auch 3-1. Du hast drei Teams, die drei Siege haben. Zwei davon haben zwar eine Niederlage, aber das dritte Team hat noch nicht gespielt. Das wird dieses Jahr wieder eine super schwierige Division, wie jedes Jahr die AFC North Physical. Und ja, da muss man dann halt jetzt einfach mal abwarten, wie die Saison weitergeht, ob die Browns das Niveau halten können. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass die Steelers jetzt noch nicht unbedingt den X-Faktor als Gegner hatten. Auch ohne da respektlos zu klingen, aber ich will jetzt mal sehen, wie sie gegen stärkere Gegner spielen. Und ja, ich denke, das ist noch zu früh in der Saison zu sagen, wie sieht das Kräfteverhältnis hier aus. Es sind drei sehr gute Mannschaften. Die Bengals fallen natürlich ein bisschen hinter, wobei die auch besser spielen, als ich es denke oder dachte. Und ja, von daher, wie gesagt, ich bin gespannt. Wird ein spannender Kampf.
Ja, ich würde auch das sagen, also wir haben eine ganz starke AFC North. Das ist, glaube ich, ligaweit so vom reinen Rekord, wenn man die angeht, ist immer die stärkste Division. Und ja, es wird spannend. Pittsburgh, klasse Defense, wirklich. Mal schauen, was sie machen gegen starke Gegner. Und ja, es wird richtig eng, würde ich sagen, was das angeht.
So, und dann noch die letzte Frage von Max Rockefeller. Und zwar, wie sieht die Vertragssituation bei den O-Linern aus? Denn ohne gute O-Liner wird Jacksons Running Game auf Dauer nicht funktionieren. Wie sieht die Vertragssituation aus? Also Skura ist in seinem Contract Year. Der ist im Moment per Restricted Free Agent Tender unter Vertrag. Das heißt, er wird nach der Saison Undrafted Free Agent.
Restricted.
Genau. Genau. Den könnte man nach der Saison verlieren. Das gleiche wie mit Ronnie Stanley, der zurzeit in seiner 50-Option spielt. Tyree Phillips ist ein Rookie. Der hat noch ein paar Jahre vor sich. Das gleiche ist auch mit Bozeman. Ich glaube, der hat auch noch 2 Jahre vor sich. Und Orlando Brown, der ist auch gerade in seinem zweiten von 4 Jahren. Von daher sind auf 3 Positionen für die Zukunft gut aufgestellt. Von ohne gute O-Liner möchte ich hier gar nicht sprechen. Wir hatten auch eben schon darüber gesprochen, dass einfach im Moment die Kommunikation das größte Problem ist, dass da einfach noch nicht alles stimmt, dass da der Rhythmus noch ein bisschen fehlt. Aber ich mir da einfach keine Sorgen mache, dass im Laufe der Saison, dass da ein Rhythmus reinkommt, dass sie eingespielter sind und dann wieder eine sehr gute Offense-Line darstellen sollten.
Jo.
Ja, das war das Wort zum Sonntag. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß am Sonntag. Ich gucke gerade mal, ob wir schon einen Injury Report hatten am Donnerstag. Aber ich sehe jetzt gerade nichts. Der Mittwochs Injury Report war ja ganz schön lang.
Gefühlt. Ja,
ganz schön lang. Da hätte man ja quasi die Spieler auch aufzählen können, die trainiert haben. Ansonsten, was ich gerade lese, ist, Lamar Jackson hat schon wieder nicht trainiert, heute und gestern nicht. Und Tyree Phillips ebenfalls nicht. Also da könnte man ein Auge drauf werfen, ob Tyree Phillips am Sonntag startet oder DJ Fluka spielt. Da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, ich würde Fluka gerne mal auf Right Guard sehen. Mit Orlando Brown nebenan. Sieht so aus, als würde Stanley zurückkommen. Der hat wieder voll trainiert. Justin Madubika hat voll trainiert. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt.
Ja, wäre mal schön, wenn der mal spielt.
Genau. Und auch Derek Wolf ist scheinbar wieder fit und kann spielen. Tja, sonst noch irgendwas zu sagen? 19 Uhr diese Woche im Livestream von ran.de zu sehen. Ich weiß jetzt gerade nicht den Kommentator auswendig. Ansonsten wie immer im Game Pass. Und ja, habt viel Spaß. Hoffentlich kriegen wir unseren nächsten Sieg. Und macht's gut. Bis dann.
Macht's gut. Wir hören uns. Ciao, ciao.